Liebe Hörerinnen und Hörer, die Seligpreisungen, die wir eben gehört haben, sind nach meiner Ansicht nach Weltliteratur. Wir haben sie so oft gehört, dass wir vielleicht nicht so gut hinhören wie ein Mensch, der etwas von Sprache versteht und sie zum ersten Mal hört. Auch würde ich sagen, die Seligpreisungen muss man vor allem hören, man darf sie nicht nur lesen. Wenn wir einen guten Schauspieler kennen, sollten wir ihn vielleicht einmal bitten, uns die Seligpreisungen so vorzutragen, wie man sie auf einer Bühne sprechen müsste. Also als erstes gilt festzuhalten, allein schon die Sprache ist ein Kunstwerk. Und dann der Inhalt. Für mich persönlich ist die wichtigste der Seligpreisungen das Wort »Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen«. In dieser Seligpreisung wird dem Menschen das Schönste und Höchste versprochen, was ein Mensch erreichen kann, Gott schauen. Letztlich können wir uns wohl gar nicht vorstellen, was das bedeutet, Gott schauen. Denn Gott ist ja nicht eine Person wie ein Mensch, auch nicht ein Schatz wie irgendein menschlicher Schatz, auch nicht etwas Herrliches und Großes wie etwas im menschlichen Bereich Herrliches und Großes. Gott schauen muss wohl bedeuten, dass der Mensch unvorstellbar über sich hinausgehoben wird. Oder sollten wir in Richtung Buddhismus denken? Hier streben ja Menschen zu einer tiefen inneren Schau und Einsicht und Erkenntnis. Aber ich möchte auf jeden Fall festhalten, die Schau Gottes muss nach christlichem Verständnis etwas sein, was der Mensch nicht mit irgendwelchen Techniken erreichen kann. Die Schau Gottes ist Geschenk, unverdientes und nicht verdienbares Geschenk Gottes. Und dieses Geschenk wird von Jesus dem Menschen versprochen, der ein reines Herz hat. Ist es möglich, ein reines Herz zu haben? Und was ist ein reines Herz? Wenn wir Jesus ernst nehmen, müssen wir wohl annehmen, dass nur Kinder ein reines Herz haben können. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Wir können aber durchaus auch davon ausgehen, dass Jesus realistisch war in der Beurteilung von Kindern. Auch er wird gesehen haben, Kinder sind von Natur aus egoistisch. Ihr Instinkt gebietet ihnen, das für sich zu nehmen, was ihnen der unmittelbare Impuls eingibt. Aber Kinder können schnell lernen. Wenn man sie durch Wort und Beispiel lehrt, das, was sie haben wollen, zu teilen, dann lernen sie schnell zu teilen. Kinder lernen, dass die Anerkennung durch Vater und Mutter ebenso viel wert ist wie das gewünschte Spielzeug. Kinder sind unmittelbar egoistisch, aber ihr Herz ist so offen, dass sie leicht lernen. Kinder haben ein formbares Herz, ein Herz, das man bilden kann. Es ist wie eine Tafel, auf die man gleichsam schreiben kann. In diesem Sinn haben sie ein reines Herz. Es wird nur leider im Lauf des Lebens oft verunreinigt. Wenn wir nun aber weiter graben in den Schätzen dieser Seligpreisungen, dann hören wir, dass Jesus nicht etwas Utopistisches gefordert hat und irreal von Kindern schwärmt. Denn die meisten Seligpreisungen zeigen, das Leben ist nicht einfach. Es läuft nicht so, wie man es sich wünscht. Denn Jesus kennt Armut, Hunger, Gewalt, Tränen, Ungerechtigkeit, Unfrieden. Und er verspricht all denen, die darunter leiden, dass Gott ihr Leiden überwindet, wegnimmt, ins Gegenteil kehrt. Arme bekommen das Himmelreich, Hungrige werden satt, Gewaltlose erben das Land, Barmherzige erfahren Barmherzigkeit. Aber das führt unsere Aufmerksamkeit auf die Lesungen aus der geheimen Offenbarung. Dort heißt es, dass die Heiligen ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen haben. Erstaunliches Bild. Kleider waschen im Blut des Lammes, das zur Sühne geschlachtet worden ist. Offenbar war ein Waschen, eine Reinigung nötig. Und nötig war das Blut eines Geopferten. Ein Geopferter ist einer, der hingegeben ist, der hergegeben worden ist, der geschenkt wurde, der sich geschenkt hat. Diese Bilder und Gedanken dürfen uns in der heutigen Zeit durchaus fremd erscheinen. Sie sind so weit weg von unserer pragmatischen Welt. Sie gehören in eine sakrale Welt. Eine Welt, in der auf jeden Fall Gott herrscht, Gott die erste Geige spielt, Gott etwas gegeben werden muss. Das Waschen der Kleider im Blut des Lammes sollte unsere praktische, pragmatische Welt aufreißen. Und Sie können uns auch daran erinnern, dass wir leicht vergessen oder verdrängen, Leben ist ein Kampf, Auseinandersetzung. Leben kostet Leben. Wer ganz menschlich, wirklich leben will, muss das Leben loslassen, darf sein eigenes Leben nicht festhalten. Was für jedes Leben gilt, gilt erst recht für das Leben eines Christen. Wer sein Leben festhält, wird es verlieren, sagt Jesus. Und die Menschen in weißen Gewändern, die am Thron Gottes stehen, haben ihr Leben hergegeben, haben es nicht festgehalten. In der Kraft des Lammes, das geschlachtet wurde, haben sie es nicht festgehalten. Weil er, der für uns Geschlachtete, sein Leben gegeben hat, konnten sie es geben. Ich möchte hier an einen Mann erinnern, der in unserer Zeit, vor nicht allzu vielen Jahren, in diesem Sinne nicht nur geschrieben, sondern gelebt hat. Pater Alfred Delp. Für ihn wurde als Vordenker immer mehr klar, dass der Mensch nur sich selbst findet, wenn er sich verliert. Dass er gleichzeitig aber nur er selbst sein kann, wenn er Gott in seinem Leben mitspielen lässt und Gott in die Mitte seines Lebens stellt. In äußerst dichter, konzentrierter Weise bringt Delp es auf den Punkt: Gott gehört in die Definition des Menschen, schreibt er. Also wenn der Mensch sich selbst ohne Gott verstehen will, dann wird er sich nie verstehen. Ein Mensch, der Gott bewusst aus seinem Leben ausschließen will, verliert sein eigenstes, sein wahres Ich. Und weil Pater Delp dies gelebt hat, in einer gottlosen Diktatur, wurde er im Gestapo-Gefängnis blutig geprügelt. Seine Kleider wurden im Blut des Lammes gewaschen. Christsein ist Kampf. Kampf gegen sich selbst und Kampf gegen falsche Propheten, wie man bei Delp erkennen kann. Es gibt sie auch noch heute. Ich betone dies, weil wir uns vielleicht im Zug der Zeit unbewusst daran gewöhnt haben, zu meinen, Religion sei primär eine Versenkung in sich selbst, in das All oder das Nichts. Religion sei Verinnerlichung, Vertiefung, mystische Versenkung, Selbstauflösung. All das mag christliche Religion ja auch sein. Vor allem aber ist es auch ein Kampf. Davor sollten wir nicht die Augen verschließen. Es handelt sich zunächst einmal um einen Kampf mit uns selbst oder auch gegen uns selbst. Christlicher Glaube fordert einen Kampf gegen unseren angeborenen Egoismus. Tatsächlich hängen wir ja seit der Erbsünde in ungeordneter Weise an uns selbst. Nichts gegen ein normales Stehen zu sich selbst, nichts gegen eine normale Selbstverteidigung. Alles aber gegen die Versuchung, dass wir uns in uns selbst abschließen. Wenn wir ganze Menschen und ganze Christen sein wollen, müssen wir uns zum anderen Menschen hin öffnen, müssen wir offen sein zum anderen. Das ist ein Kampf gegen uns selbst. In den letzten Jahren wurde dies vielleicht da und dort ein wenig vergessen. Christenleben ist aber auch ein Kampf gegen die gottwidrigen Geister in dieser Welt. Leider gibt es sie auch heute in großer Zahl. Es sind Vergnügungssucht, Bequemlichkeit, Selbstabsicherung. Ja, es gibt eine Menge böser Hilfsgeister, zum Beispiel Oberflächlichkeit, Dummheit, Gedankenlosigkeit. Es gibt leider auch Unheilspropheten, die weise zu sein scheinen, in Wirklichkeit aber die Menschen in die Irre führen. Wir leben mitten unter ihnen. Geschäftswerbung ist eine großartige Sache. Sie kann ebenso hilfreich sein für den Menschen wie verderblich. Sie führt uns aber oft an der Nase herum, macht uns zu dummen Verbrauchern, statt zu weisen, reifen Zeitgenossen. Wichtiger, das Leben ist ein Kampf. Nur wer den guten Kampf gekämpft hat, erhält den Siegespreis. Nur wer mit Jesus sein Leben eingesetzt und notfalls hingegeben hat, erhält den Siegespreis. Darf ich mit einem persönlichen Bekenntnis schließen? Oft fragt man mich, was für mich die wichtigste und schönste Erfahrung in meinem Leben in Rom gewesen sei. Und man verweist dann auf die Interviews, die ich mit Papst Benedikt führen durfte. Ich muss verneinen. Sie waren nicht die bewegendsten Ereignisse. Vielleicht war für mich eines der bewegendsten Augenblicke, als ich an einem schönen Mittagstisch saß mit der Witwe des Märtyrers Franz Jägerstätter und mit seinen drei Töchtern. Ich durfte mit der Frau und den Töchtern eines selig gesprochenen Märtyrers unserer Zeit zusammen essen. Das war für mich wirklich sehr bewegend. Das fand in der österreichischen Botschaft am Vatikan statt. Jägerstätter hat sein Leben nicht festgehalten, sondern gewaschen im Blut des Lammes. Vielleicht hatte er die Kraft, den Eid auf den Führer zu verweigern, weil er ein reines Herz hatte. In diesem Herzen wird es unmöglich gewesen sein, auf Hitler zu schwören. Vermutlich, weil er, wie ein Kind, ein reines Herz hatte, konnte er nicht den Kompromiss schließen, den viele, wenigstens aus Angst, wenn nicht aus Überzeugung, andere geschlossen hatten. Herr, schenke uns ein reines Herz, damit wir den klaren Blick eines Jägerstätter haben und dann am Ende unseres Lebens dich schauen können. Amen.